Guten Morgen, auch von meiner Seite. Vielleicht ging es euch schon mal so, dass ihr euch gedacht habt, interessiert sich Gott eigentlich für mich? Oder es lief was schief in eurem Leben, vielleicht war es eine Kleinigkeit, vielleicht waren es viele Kleinigkeiten nacheinander, vielleicht war es auch eine große, schwere Sache und ihr habt euch gefragt, hat Gott mich eigentlich lieb? Manche schauen sich die ganze Ungerechtigkeit in der Welt an, das, was alles so schief läuft an Kriegen und Krisen und Ungerechtigkeit. Und sie fragen sich, gibt's Gott überhaupt? Und manchmal, je nachdem, wie man veranlagt ist, da ruft man dann vielleicht auch zu Gott und sagt, Herr, wenn es dich gibt, dann zeig mir doch, dass du mich liebst. Und in dem christlichen Lied von der Gruppe Raute und Löwe, da beschreibt die Sängerin genau diese Gefühle. Ein Tag, an dem alles schief lief, was so schief laufen kann. Oder ein Tag, an dem man wegen der ganzen Ungerechtigkeit auf der Welt fast verzweifelt. Und dann stellt sie die Frage, wo bist du, Gott? Wenn es dich gibt, beweis uns doch, dass du uns liebst. Und dann gibt es in diesem Lied so einen Umbruch, die Melodie ändert sich ein bisschen, der Rhythmus auch. Und dann wird eine Antwort gegeben. Ich singe sie euch nicht vor, ich lese sie nur vor. Da ist dann misshandelt, zerschlagen, Schmerzen ertragen und verlassen, verachtet, unschuldig, verschmachtet. Misshandelt und zerschlagen hat er unsere Schuld getragen. Verlassen und verachtet hat die Menschheit ihn geschlachtet. Wer glaubt, wird frei durch seinen Tod, geheilt durch seine Wunden. Manchmal geht es uns vielleicht auch so. Wir vergessen vor lauter Leid um uns her oder vielleicht auch vor lauter Selbstmitleid, was Gott bereits getan hat. Nämlich, dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich möchte gern beten, dürft dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass du all das auf dich genommen hast, dass du misshandelt wurdest, geschlagen wurdest, unschuldig gestorben bist. Aber danke, Herr, dass das nicht das Ende ist der Geschichte, sondern dass du auferstanden bist. Danke, dass wir heute jetzt einen lebendigen Gott kommen dürfen zu dir, der du den Tod besiegt hast, weil du auferstanden bist. Herr, bitte hilf mir, dein Wort richtig weiterzugeben und hilf uns allen auch richtig auf dich zu hören. Amen. Ich möchte mit euch gerne einen Abschnitt aus Matthäus lesen. Matthäus 12, die Verse 38 bis 41. Matthäus 12, 38 bis 41. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. In dem kurzen Abschnitt, da geht es auch um Menschen, die gerne ein Zeichen gehabt hätten von Jesus, die gerne ein Zeichen sehen würden. Allerdings kommen sie nicht in lauteren Absichten, sondern sie sind, so wie es Jesus ihnen hier bescheinigt, böse und abtrünnig. Sie waren sozusagen blind für die Wunder, die Jesus bereits getan hat, und sie waren auch taub für die Lehre, die er ihnen weitergab. Und deshalb gibt ihnen hier Jesus auch diese schroffe Antwort und sagt, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Und Jesus zieht hier also eine Parallele zwischen dem, was Jona erlebt hat, und dem, was Jesus zu diesem Zeitpunkt noch bevorstand, nämlich sein Sterben und Auferstehen. Und ich möchte heute Morgen gerne ein paar Stationen oder Situationen aus dem Dienst Jonas mit euch betrachten, herausgreifen und sie dann auch mit dem vergleichen, wie Jesus gehandelt hat, und daraus dann natürlich auch wieder Schlussfolgerungen ziehen für uns und unser Leben im Herrn. Die Predigt heißt einfach Jesus und Jona. Und sie hat drei Punkte. Der erste heißt Gottes Auftrag, der zweite Echtsein und der dritte Gottes Schule. Und um das jetzt sich genauer anzuschauen, müssen wir den Prophet Jona finden und aufschlagen. Jona 1, die Verse 1 bis 3 werde ich am Anfang lesen, später auch noch mehr. Und ihr könnt dann bei Jona bleiben, wenn ihr ihn gefunden habt. Ich lese aus Jona, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Also Jona bekommt hier von Gott einen Auftrag, damit wird angefangen. Und es war kein leichter Auftrag, den Jona bekommen hat. Er sollte in die Hauptstadt des mächtigsten Feindes von Israel gehen und dort predigen. Also es wäre sicherlich kein Auftrag, um den sich irgendjemand gerissen hätte, sondern es war schon ein herausfordernder Auftrag. Und Jona, was macht er? Er haut ab. Er unternimmt den verzweifelten Versuch, Gott aus den Augen zu kommen. Und natürlich ist dieser Versuch lächerlich. Das funktioniert nicht. Wie sollte man vor dem Schöpfer des gesamten Universums fliehen können? Es geht nicht. Und trotzdem können wir Jona vielleicht ein bisschen verstehen. Er hat Gottes Stimme gehört, aber er wollte ihm nicht gehorsam sein. Und manchmal, da wissen wir ja als Christen auch, dass eine bestimmte Sache, die wir tun, falsch ist. Aber wir tun sie trotzdem. Und wir sind dann auch ziemlich kreativ, im Gründe dafür zu finden, warum wir das tun können und es irgendwie versuchen zu rechtfertigen. Aber wenn wir letztlich ehrlich vor uns selber und vor Gott sind, dann wissen wir doch im Grunde, es ist falsch. Auch wenn wir uns versuchen, es einzureden, es sei richtig. Und da sind unsere Ausreden auch so ein verzweifelter Versuch, vor Gottes Wahrheit davonzulaufen. Genauso wie Jona es hier getan hat und verzweifelt versucht, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Ich selber lese gerade ein Buch von einem Mann, der wohl wirklich ein vorbildlicher Christ war. Also alle, die ihm begegnet sind, beschreiben ihn als sehr mitfühlend, geradlinig, als wirklich einen vorbildlichen Christen. Aber bei ihm war es ein langer Weg, bis er dahin kam, Christ zu werden. Ich glaube, es waren 2 oder 3 Jahre, in denen er eigentlich wusste, das, was in der Bibel steht, das stimmt. Das, was Gott über mich und mein Leben sagt, damit hat er vollkommen recht. Und ich muss mich für diesen Herrn entscheiden. Ich muss mich für Jesus Christus entscheiden. Aber er hat sich gegen diese Erkenntnis 2 oder 3 Jahre lang wirklich gewehrt. Er wollte nicht Christ werden. Er wollte nicht als der Fromme dastehen. Aber tief in sich hat er doch gewusst, es ist der richtige Weg. Und letztlich hat er sich dann auch für diesen Weg entschieden. Bei Jona sehen wir, er hat versucht, vor Gott davonzulaufen, als er diesen schweren Auftrag bekommen hat. Ich habe gesagt, wir wollen es auch mit Jesus vergleichen. Und Jesus hat auch einen Auftrag bekommen und er ist vor diesem Auftrag nicht davongelaufen. Ich lese aus Philipper 2, ab Vers 6. Denn obgleich er, also Jesus, Gottes Gestalt besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an. Nein, er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Also Jesus hat auch einen Auftrag bekommen, hier auf diese Erde zu kommen, und er wusste, wie dieser Auftrag enden würde. Er wusste, was auf ihn zukommen würde. Und obwohl er das wusste, war er bereit, diesen Auftrag auszuführen, anzunehmen. Und er war bereit, diesen Auftrag auch zu Ende zu führen, bis zu seinem "Es ist vollbracht", das er am Kreuz ausgerufen hat. Er hat wirklich alles für Gottes Auftrag eingesetzt. Und die Frage an uns ist, was sind wir denn bereit, für Gott einzusetzen? Der zweite Punkt, den ich betrachten möchte, ist echt sein. Und ich möchte weiter aus Jona 1 lesen, und zwar die Verse 4 bis 6. Jona ist also auf der Flucht vor Gott. Und hier heißt es ab Vers 4, da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Ist doch schon erstaunlich, dass die Schiffsleute, die Seemänner, dass die alle zu ihren verschiedenen Göttern rufen. Aber Jona, der als einziger den wahren Gott kannte, der von ihm wusste, der in seinem Auftrag stand, er kannte den lebendigen Gott. Er ist der Einzige, der auf diesem ganzen Schiff nicht betet, sondern er liegt unten und schläft. Und selbst als der Kapitän zu ihm kommt und ihn auffordert zu beten, fängt Jona nicht an zu beten, sondern die Geschichte geht ganz anders weiter. Ich lese die Verse 7 bis 12. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf es Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und woher kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit ihr tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Also hier statt zu beten und umzukehren, Gott die Schuld einzugestehen, Da schlägt Jona lieber vor, dass ihn die Seeleute ins Meer werfen. Und da fragt man sich schon, wie verstockt muss denn ein Mensch sein, wie verbohrt muss ein Mensch sein, dass er den sicheren Tod, weil mit dem musste er rechnen, wenn er bei Windstärke 10 über Bord geht, ohne Rettungsweste und so weiter, muss damit rechnen, dass er nicht mehr lebend da rauskommt. Wie verstockt muss man sein, den sicheren Tod einem einfachen Gebet vorzuziehen? Aber auch hier gibt es gewisse Parallelen zu uns. Ich habe vorher schon mal den Mann erwähnt, der lange gekämpft hat, bis er Christ wurde. Aber wie viele Menschen gibt es auch, vielleicht auch hier im Raum, die genau wissen, dass sie von ihrem falschen Weg umkehren müssen, die es aber trotzdem nicht tun? Menschen, die vielleicht nach außen hin ein gutes, ein bürgerliches, sogar ein christliches Leben führen, die aber im Grunde ganz genau wissen, dass sie noch nie wirklich auf die Seite Gottes getreten sind. Die vielleicht sogar vor anderen bekennen, so wie es Jona hier tut: Ich fürchte den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat, aber gleichzeitig genauso wie Jona vor diesem Gott und seinen Ansprüchen davonlaufen. Ich denke da zum Beispiel an die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die sozusagen in der Gemeinde groß geworden sind, die von ihren Eltern nach bestem Wissen und Gewissen christlich erzogen wurden und die alles wissen, die aber trotzdem noch nie den entscheidenden Schritt in Gottes Arme gewagt haben. Oder diejenigen, die seit Jahren in die Gemeinde gehen, eben vielleicht, weil es da so freundlich zugeht, weil man hier Freunde hat, Bekannte hat, und die auch alles wissen und die eine schöne christliche Fassade haben, aber die trotzdem nicht auf Gottes Seite stehen, sondern letztlich auf beiden Seiten hinken. Und wenn du zu denjenigen gehörst, dann ist heute die Chance umzukehren. Ist heute die Chance, das zu ändern und ganz auf die Seite Gottes zu treten. Unser Herr Jesus hat nie einen Hehl daraus gemacht, auf wessen Seite er steht. Er stand ganz auf der Seite Gottes. Er wollte ihm gefallen. Und es war ihm egal, ob das die religiösen Führer, die religiöse Elite, die Pharisäer, ob es ihnen gefallen hat oder nicht. Er war nicht von den äußeren Umständen abhängig oder von dem, was Leute über ihn gedacht haben. In Johannes 4, Vers 34, da sagt er selbst: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Das war sein Auftrag, das war seine Erfüllung im Leben, nicht der Jubel der Masse oder irgendwas, sondern Gott zu gefallen, das zu tun, was Gott möchte. Diesem Auftrag war Jesus ganz hingegeben und deshalb konnte er echt sein. Er musste sich vor niemandem verstecken oder vor irgendjemandem davonlaufen, so wie Jona das getan hat. Aber die Geschichte mit Jona geht weiter. Jona ist in Gottes Schule und das ist der dritte Punkt, den wir uns anschauen wollen. Und ich lese weiter von Jona 1, Vers 13 bis Jona 3, Vers 2. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ins Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen, und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Da warfst du mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründe. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war eine große Stadt, vor Gott 3 Tagesreisen groß. In diesen Versen steckt sehr viel drin, und es lohnt sich sicherlich, da mal eine Predigt oder sogar eine kleine Predigtreihe drüber zu halten. Vielleicht mache ich das mal. Aber ich möchte jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, die man hier drin findet, sondern möchte vor allem betrachten, wie Jona in Gottes Schule ist und was er in Gottes Schule lernt. Statt im Meer zu ertrinken, wie er es annehmen musste, der Jona, da wird er von einem großen Fisch verschluckt. Und was genau das jetzt für ein Meerestier war, das wissen wir nicht, ob es ein Wal war oder ein Hai oder eine mittlerweile ausgestorbene Art. Natürlich ist dieser Bericht jetzt für Skeptiker ein gefundenes Fressen. Die sagen ja, so eine Erzählung, die ist doch völlig unrealistisch. Sowas kann ja gar nicht passieren, und selbst wenn das passiert, dann überlebt man das nicht in so einem Fisch drin oder in so einem Magen von irgendeinem Meerestier. Und ich verstehe diese Skepsis schon, aber ich glaube, dass Gott, der ja das gesamte Universum geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, dass der hier ein Wunder getan hat und dass Jona im Bauch dieses Meerestieres bewahrt blieb. Gott hat ihn bewahrt. Und dort in dem Bauch von diesem Fisch oder was jetzt auch immer war, da lesen wir zum ersten Mal davon, dass Jona mit Gott spricht. Hier, wo er so tief unten angekommen ist, wie es nicht mehr tiefer geht, da beginnt er mit Gott zu reden. Und wie viel hätte diesem Mann erspart bleiben können, wenn er schon früher das Gespräch mit Gott gesucht hätte? Wir wissen nicht, was ihm alles erspart worden wäre. Aber leider verhalten wir uns manchmal auch so. Für manche Christen, da ist Gebet sowas wie so ein Notausgang, auf dem groß draufsteht, nur im Notfall benutzen. Und das ist schade, weil Gebet ist nicht unser Notnagel, sondern Gebet ist Ausdruck von Beziehung, Ausdruck meiner Beziehung zu Jesus. Wenn ich mit meiner Frau nur noch im äußersten Notfall reden würde, dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann müssten sich hier alle im Raum große Sorgen um meine Ehe machen. Weil eine Beziehung lebt vom gegenseitigen Austausch, und das ist Gebet. Gebet ist Beziehung. Und auch im Leben von Jesus, da sehen wir immer wieder, dass er sich sehr viel Zeit genommen hat, manchmal eine ganze Nacht, um mit seinem himmlischen Vater zu reden. Und das war Ausdruck seiner Beziehung zu diesem Vater. Er wollte mit ihm reden, das war kein Müssen, sondern ein Wollen. Und auch direkt vor seinem Tod hat er sich nochmal Zeit genommen, um mit seinem Vater zu reden über das, was ihn bewegt. Ich lese aus Lukas 22, ab Vers 39. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Es war für Jesus keine Kleinigkeit zu sterben. Es war für ihn keine Kleinigkeit, dort am Kreuz von Gott verlassen zu sein, weil die ganze Schuld der Menschheit auf ihm lag. Er hat gerungen, er wollte nicht sterben, er wollte nicht von Gott verlassen werden. Aber aus Gehorsam dem Vater gegenüber hat er es doch getan. Dort am Kreuz hat Jesus sein Leben gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und durch seine Auferstehung, um die es ja heute geht, die wir heute an Ostern feiern, da hat Jesus bewiesen, dass er der Sieger über den Tod ist. Der Tod konnte ihn nicht halten, er hat ihn besiegt. Und durch seine Auferstehung beweist Jesus auch, dass er nicht nur ein guter Mensch und Lehrer war, sondern dass er wirklich der von Gott gesandte Retter ist. Seine Auferstehung ist sozusagen das Gütesiegel, das Wahrheitssiegel unter seinem Leben. Er hat von seiner Auferstehung schon Monate oder Jahre davor gesprochen. Er hat gesagt, ich werde sterben und ich werde aber am dritten Tag wieder auferstehen. Das hat er vorausgesagt. Und weil das so geschehen ist, wissen wir, das, was Jesus sonst gesagt hat, ist auch die Wahrheit. Und seine Auferstehung ist genau das Zeichen, von dem wir am Anfang in Matthäus 12 gelesen haben. Das Zeichen für das böse und abtrünnige Geschlecht. Und dieses Zeichen, das steht fest und unerschütterlich sozusagen im Zentrum der Weltgeschichte. Es war für die Pharisäer damals ein eindeutiges Zeichen. Sie hätten es erkennen können. Jesus hat es ihnen vorausgesagt. Ich werde auferstehen. Und man kann es auch heute noch genauso erkennen. Jesus ist die Auferstehung. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Noch einmal kurz zurück zu Jona. Nachdem er aus diesem Tier, aus diesem Fisch draußen war und wieder festen Boden unter den Füßen hatte, da bekam er von Gott nochmal genau denselben Auftrag wie am Anfang. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Und jetzt geht Jona. Wie viele Umstände, wie viel Not hätte er sich und anderen ersparen können, wenn er gleich auf Gott gehört hätte. Und wenn wir Christen sind, dann sind wir sozusagen in der Schule Gottes. In der normalen Schule, die die ganzen Schüler kennen und alle, die mal in der Schule waren, kennen, da gibt es von Zeit zu Zeit Klassenarbeiten, Lernzielkontrollen oder Prüfungen. Und es ist gut und sinnvoll, sich auf diese Prüfungen vorzubereiten und den Stoff zu lernen, der dort abgefragt wird. Weil dieser Stoff ist ja die Grundlage für den nächsten Lernabschnitt. Alles baut aufeinander auf. Ich kann in Mathe nicht mit Geometrie anfangen, wenn ich die Grundrechenarten nicht beherrsche. Und so führt uns Gott in seiner Schule auch durch verschiedene Prüfungen. Und durch diese Prüfungen, da müssen wir teilweise einfach durch. Wir können zwar versuchen, ihnen auszuweichen, so wie Jona das getan hat, aber dann kommt zu einem späteren Zeitpunkt dieselbe Prüfung wieder auf uns zu. Eben weil das, was wir dort drin gelernt haben oder lernen sollen, die Grundlage für unseren weiteren Weg ist, mit dem Herrn nach. Und je früher wir lernen, dass es sich nicht lohnt, diesen Prüfungen auszuweichen, desto besser ist es für unser geistliches Leben und unser geistliches Wachstum. Und wir dürfen, so wie Jesus es ja auch getan hat, wir dürfen dem Herrn sagen, dass wir Angst vor diesen Prüfungen haben. Wenn wir wissen, da steht was an, eine Entscheidung, die ich treffen muss und die fällt mir schwer, dürfen wir ihm das sagen. Aber vor dieser Prüfung wegzurennen, ist keine gute Entscheidung. Wenn man das ganze Buch Jona so anschaut, dann bekommt man irgendwie den Eindruck, dass Jona ein verdrehtes Gottesbild hatte. Weil zum Beispiel in Kapitel 4, die Verse 1 und 2, da macht der Gott daraus einen Vorwurf, dass er gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte ist. Können wir nachlesen, Kapitel 4, Vers 1 und 2. Das aber verdroß Jona sehr und er ward zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Er macht hier aus diesen wunderbaren Eigenschaften Gottes, macht er Gott den Vorwurf. Während David in Psalm 103 Gott für genau dieselben Eigenschaften anbetet. Als ob wir in der Schule Gottes erfolgreich in Anführungszeichen sind, hängt also sehr von unserem Gottesbild ab. Kenne ich den, dem ich nachfolge? Jesus kannte seinen Vater durch und durch. Und deshalb hat er auch das Vertrauen, das in seinem Gebet dort in Gethsemane zum Ausdruck kommt. Da hat er gesagt, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er wusste, dort im Willen Gottes ist das Beste zu finden. Und so wie Jesus seinem Vater vertraut hat, so können wir jetzt auch Jesus vertrauen, weil er sich als absolut vertrauenswürdig erwiesen hat. Er ist die Auferstehung und das Leben. Der Herr ist auferstanden. Eure Antwort wäre jetzt: Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.